Guten Morgen zusammen. Warum sagt man nicht zusammen? Oder warum sage ich das? Also, guten Morgen gilt jedem von euch und Ihnen persönlich. Ganz ehrlich, ich beneide ihn nicht um seinen Job. Für viel zu jung hielt er sich, als er seine Aufgabe gesagt bekam. Er wollte dankend ablehnen. Dabei waren ihm zu der Zeit die Auswirkungen wahrscheinlich noch gar nicht so richtig bewusst. Jeremia hatte keinen dankbaren Job, keine dankbare Aufgabe. Die ersten 29 Kapitel des zweitgrößten Prophetenbuchs im Alten Testament, die ersten 29 Kapitel bestehen überwiegend aus Gerichtsworten, Kritik an seinen Kollegen, die dem Volk schöne, aber leider falsche Versprechungen machten und aus Schilderungen der Reaktionen auf seine Predigt. Und die waren nicht unbedingt schön, nicht unbedingt angenehm, die Reaktionen. Also 29 Kapitel. So ein paar Ausrutscher gab es dazwischendrin, da hat auch mal was Positives oder was sich positiv anhörte, gesagt. Aber sehr viel Kritik. Jeremia redet zum Volk Israel. Vergeblich warnt er das Südreich Juda, dass es nicht die gleichen Fehler machen soll wie das Nordreich Israel. Und dabei unterstreicht er seine Predigten oft mit sehr bildhaften Darstellungen. Also er inszeniert die Predigten quasi, damit sie verständlicher werden. Seine Mahnworte kommen, wie sollte es anders sein, nicht besonders gut an. Mehr als von allen anderen Propheten erfahren wir von Jeremias innerer Zerrissenheit und von seinem Leben und den Widrigkeiten, die sein Auftrag mit sich brachten. Immer wieder wird er angefeindet, gefangen genommen, bekommt Morddrohungen. Ich bin dankbar, dass ich das als Prediger noch nicht miterleben musste. Aber seine Worte treffen ein. Israel war gerade wieder mal an einem Tiefpunkt angelangt. Teile des Volkes, die politische Führung und die wichtigsten Handwerker wurden vom babylonischen König Nebukadnezar nach Babel verschleppt. Jeremia blieb in Jerusalem, aber seine Situation besserte sich nicht wirklich. Auch jetzt noch bekommt er den Auftrag von Gott, die falschen Propheten zu entlarven, die dem Volk vormachen, dass es nur eine kurze Gefangenschaft sein werde. Jeremia korrigiert sie. Es wird schon eine ganze Weile dauern. Aber er muss erfahren, mit der Wahrheit macht man sich nicht immer Freunde. Und dann endlich darf Jeremia noch mal etwas Erfreuliches, etwas offensichtlich Erfreuliches verkündigen, etwas Ermutigendes. Eine neue Perspektive. Und der Predigttext, den wir eben schon vorgelesen bekommen haben, ist ein Teil von diesem Erfreulichen. Vom alten und vom neuen Bund ist da die Rede. Der alte Bund ist das, was Israel bisher kannte. Gott hat immer wieder Bünde mit Israel geschlossen, Bündnisse, Verträge in Anführungszeichen, entweder mit dem ganzen Volk oder aber stellvertretend mit einzelnen Personen. Mit Noah hat er zum Beispiel einen Bund gemacht, nach der Sintflut. Gott verspricht ihm, dass er die Menschheit nie wieder ausretten möchte. Der Regenbogen als Bundeszeichen. Der Bund mit Abraham, das Versprechen, ein großes Volk zu werden. Und der Bund, an den in der Regel gedacht wird, wenn man von Gottes Bund mit Israel oder Gottes Bund mit den Menschen redet, nämlich der Sinai-Bund, die 10 Gebote. Gott macht Israel ein Angebot. Wenn ihr auf mich hört, wenn ihr meine Gebote haltet, dann will ich euer Gott sein. Dann sollt ihr ein ganz besonderes Volk sein. Und die Israeliten gingen diesen Bund mit Gott ein. Und dieser Bund begann schon vor den 10 Geboten eigentlich in Ägypten, als Gott gesagt hat, ich werde euch herausführen aus dieser Knechtschaft. Spätestens seit den 10 Geboten war Israel klar, wir haben einen Bund mit Gott versprochen. Und das hat was mit Leistung zu tun, mit Leistung und Gegenleistung. Wir haben versprochen, seine Gebote zu halten. Und wenn wir das nicht tun, dann brechen wir diesen Bund. Und dann ist auch Gott an seine Zusage nicht mehr gebunden. In den Worten, die Gott hier zu Jeremia spricht, redet er von Israels Nichterfüllung. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, sagt er. Der alte Bund ist von Israel aufgekündigt worden. Dieser alte Bund beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn Israel ihn gebrochen hat, dann war Gott eben nicht mehr an seine Verpflichtungen gebunden. Und so kam es, dass Israel ein ständiges Auf und Ab erlebte. Zahlreiche Male, wenn sie nicht mehr nach Gottes Willen fragten, gerieten sie in Gefangenschaft oder das Reich zerbrach. Politische Niederlagen wurden als direkte Strafe Gottes für den Bundbruch Israels verstanden. Und jetzt, in einer Situation, in der sie genau das wieder erlebten, in der die Babylonier die Herrschaft über sie bekommen hatten, sagt Gott: Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Das Erstaunliche an diesem neuen Bund ist, dass es nicht mehr um Leistung und Gegenleistung geht. Gott hat kein Interesse daran, sein Volk zu bestrafen, weil es wieder einmal das Bündnis gebrochen hat. Das Einzige, was er will, ist Gemeinschaft mit seinem Volk. Und deshalb kündigt Gott an, selbst die Initiative zu ergreifen und alles zu tun, was dafür nötig ist. Ich will das tun, sagt Gott. Und damit das geschieht, gebe ich euch keine Gesetzestafeln, wie damals bei Mose, keine Schriftstücke, an denen ihr kontrollieren könnt und abhaken könnt, ob ihr alles erfüllt. Ich werde euch nicht solche Gebote geben. Gott will den Menschen die Gebote ins Herz legen. Das heißt, es ist für den Menschen keine Willensanstrengung mehr nötig, um gottgefällig zu leben, sondern das wird ein Wesensbestandteil des Menschen. Das Herz ist nach alttestamentlicher Vorstellung die Schaltzentrale des Menschen, der Sitz vom Gewissen, von der Intuition und des Willens. Wenn Gottes Gesetz im Herz eines Menschen ist, dann kann der gar nicht anders, als danach zu handeln. Im alten Bund hieß es: Wenn ihr die Gebote haltet, dann werdet ihr mein Volk sein. Jetzt heißt es: Wenn ich meine Gebote in das Herz eines Menschen lege, dann kann er nicht anders, als zu mir zu gehören. Und wenn der Mensch doch gegen das gehandelt hat, was ich sage, dann, so Vers 34, will ich ihnen ihre Missetaten vergeben und ihrer Sünden nie mehr gedenken. Das ist Gnade. Für das Volk Israel hatte dieses Versprechen Gottes eine zweifache Bedeutung. Eine, die sie verstanden, und eine, die ihren Horizont vermute ich zumindest, weit überstieg. Also die erste Bedeutung, das war eher eine politische Bedeutung. Die Gefangenschaft und die Belagerung Jerusalems würde ein Ende haben. Also die Folge des Bundbruches, da würde wieder klar Schiff gemacht. Das, was Israel in die Lage gebracht hatte, in diese missliche Lage, würde Gott vergeben und sie wieder aufrichten. Allerdings, das hatte Jeremia bereits angekündigt, würde das noch eine ganze Zeit dauern. Aber trotzdem, es gab ihnen Hoffnung in dieser hoffnungslosen Situation. Also die politische Komponente. Die zweite Perspektive war eine heilsgeschichtliche. Die ewige Angst davor, gegen Gottes Gebot zu verstoßen, würde ein Ende haben. Aus dem gegenseitigen Bund, der an Bedingungen geknüpft war, nämlich dem Erfüllen der Gebote, so hatte es Israel zumindest verstanden, aus diesem gegenseitigen Bund wird ein einseitiger Bund. Ein Bund, bei dem Gott allein handelnder ist. Bei dem die Übertretungen des Bundes vergeben werden, die Übertretungen des alten Bundes. Gott allein ist der Handelnde und er allein übernimmt die Verantwortung. Nichts wird mehr die Beziehung verhindern, die Gott sich zu seinen Menschen wünscht. Ich vermute, das lag außerhalb des Horizonts einer Religion, deren Kern zwar einerseits die Berufung eines Volkes war, aber andererseits eben auch die Erfüllung des Gesetzes. Wir feiern heute Abendmahl, als Jesus in der Nacht, bevor er verraten wurde, mit seinen Jüngern das gefeiert hat, was wir heute Abendmahl nennen. Da hat er ihnen den Kelch gereicht und gesagt, das ist der neue Bund oder das Neue Testament, so wird es oft in den Einsetzungsworten auch gesagt. Das ist der neue Bund, der mit meinem Blut geschlossen wird. Das, was Jeremia hier angekündigt hat, das ist mit Jesus passiert. Jesus hat das getan und erfüllt. Als Gott selbst Mensch wurde, gestorben und auferstanden ist, hat er diesen neuen Bund mit uns vollzogen und erfüllt. Und dieser Bund gilt nicht mehr nur Israel, dem auserwählten Volk Gottes, sondern er gilt der ganzen Welt, jedem Menschen. So stand es im Predigttext. Dieser neue Bund ist nicht mehr davon abhängig, dass wir die Gebote erfüllen. Er lebt von der Vergebung. Wir leben von der Vergebung. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, weil er die Bedingungen dafür erfüllt. Und deshalb dürfen wir ganz unbeschwert leben, ohne ständige Angst, gegen Gottes Willen und seine Gebote zu verstoßen, ohne ständige Angst, ob wir denn gut genug sind, ob das denn reicht, was wir tun. Diese Angst brauchen wir nicht, weil seine Gebote Bestandteil unseres Wesens sind. Wer jetzt genau zugehört hat und eins zusammenzählt, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, Moment, aber das stimmt doch gar nicht, so ist es doch gar nicht. Guck doch mal, mach doch mal die Augen auf, sei doch mal realistisch. Das funktioniert doch irgendwie nicht. Wenn Gott diesen neuen Bund durch Jesus schon erfüllt hat, wenn wir die Gebote nicht mehr brauchen, weil alle Menschen sie verinnerlicht haben, dann müsste es in unserer Welt doch anders aussehen. Und das ist der Punkt, an dem manche Christen, entweder bewusst oder unbewusst, doch sich wieder für die Gesetzlichkeit entscheiden. Dann müssen wir doch noch alles daran setzen, die Gebote einzuhalten. Aber, so gewagt das vielleicht klingt, ich glaube, das stimmt nicht. Warum ich es sage, werde ich mit drei Gedanken erklären. Erstens, wir leben von der Vergebung, nicht von der Vermeidung. Wer sagt, wir müssen die Gebote erfüllen, um zu Gott zu kommen oder von ihm geliebt zu sein, der glaubt nicht an diesen neuen Bund, der glaubt diesen Worten von Jeremia nicht und der glaubt Jesu Worten nicht oder hat das nicht ganz begriffen, diesen neuen Bund. Wir können uns Gottes Liebe nicht erkaufen, so wie manche den Sinai-Bund verstanden haben. Es bringt nichts, Sünde zu vermeiden. Zum einen schaffen wir das eh nicht, wir werden immer wieder stolpern. Zum anderen hat Gott klipp und klar gesagt, ich will euch vergeben. Jesus hätte nicht erleiden müssen, was er erlitten hat, wenn das nicht bedingungslos für ihn festgestanden hätte. Und jetzt kommt eine vielleicht etwas steile Aussage, die den einen oder anderen vielleicht irritiert. Wir können gar nicht sündlos leben, also versucht es doch erst gar nicht. Wir leben im neuen Bund, also können wir die Gebote eigentlich vergessen. Auch das erkläre ich noch, keine Angst. Denn, und damit komme ich zum zweiten Gedanken, und der zweite Gedanke beinhaltet zwei Bilder. Zum einen das Bild einer Leitplanke, zum anderen das Bild von dem Blick auf jemanden, der vorausfährt. Einige wissen, dass ich gerne Motorrad fahre. Auf vielen Straßen gibt es Leitplanken am Rand. Die helfen unter anderem, den Rand der Straße zu erkennen. Sie sind eine Begrenzung. Wenn ich diese Begrenzung einhalte, dann komme ich nicht ab von der Straße. Sie sind eine gute Hilfe. Und wenn ich mit dem Auto mal doch zu weit abkomme, dann sollen diese Leitplanken mich schützen, komplett von der Straße runterzufahren. Sie sollen mir eine Stütze geben. Sie leiten das Auto quasi zurück auf die Straße. Gibt zwar ein paar Dellen, ist ärgerlich, aber besser als irgendwie einen Abhang runterzufahren. Die Leitplanke gibt Halt. Wenn ich mit dem Motorrad In eine normale Leitplanke fahre, habe ich aber ein Problem. Dann kann ich nur hoffen, dass ich flach unten drunter durchrutsche. Weil wenn ich dran hängen bleibe, das tut weh. Da ist keine Knautschzone, da kein Schutz vor der Leitplanke. Also die Leitplanke, die eigentlich ein Schutz sein sollte, wird mir dann wehtun. Also entweder flach drunter durchrutschen oder lieber großflächig gegenknallen. Aber so mit dem Arm hängen bleiben, ist schlecht. Eine Leitplanke kann Körperteile abtrennen, besonders wenn man gegen diese aufrecht stehenden Stützpfeiler knallt. Eine Leitplanke kann für einen Motorradfahrer, der mit ihr in Konflikt kommt, tödlich sein. Die Gebote sind wie eine Leitplanke. Sie regeln das Zusammenleben zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Gott. Und das ist gut und hilfreich. Aber wenn man mit ihnen kollidiert, kann das nach dem alten Bund schmerzhaft und sogar tödlich sein. Paulus sagt an einer Stelle, das Gesetz tötet. Auf dem Motorrad kann ich es, wenn ich vernünftig fahre, vermeiden, in der Leitplanke zu landen. Zumindest wenn auch kein anderer einen Fehler macht und mich umfährt. Im Leben kann ich gar nicht anders, als mit Gottes Geboten in Konflikt zu kommen, wenn ich versuche, sie zu halten. Durch vernünftiges Leben kann ich nicht zu Gott kommen. Wenn ich versuche, durch Einhalten der Gebote, der Leitplanken, zu Gott zu kommen, werde ich scheitern. Und wenn davon mein Seelenheil abhängt, dann kann ich es vergessen. Aber, jetzt kommt das zweite Bild, das Bild vom Vorausfahrenden. Ich habe Motorradfahren überwiegend deswegen gelernt, abgesehen von der Fahrschule, wo man so die Grundbegriffe kriegt. Das meiste habe ich gelernt, indem ein Freund von mir gesagt hat, ich fahre voraus. Fahr einfach hinter mir her und mach genau das, was ich tue. Wenn du das machst, dann musst du keine Angst vor den Kurven haben. Du musst nicht befürchten, dass du in der Leitplanke landest. Du wirst am Ziel ankommen. Guck auf mich, mach das, was ich tue, fahr hinterher. Auf dem Motorrad ist es so, dass ich, wenn ich zum Beispiel durch eine Kurve fahre, dahin gucken muss, wo ich hinfahren will. Also da, wo ich hinschaue, da lenkt man automatisch unbewusst auch hin. Deshalb ist es gefährlich, in der Kurve auf die enge Stelle zu gucken oder auf die Leitplanke oder auf das Hindernis, was da ist. Weil wenn ich da hingucke, lenke ich automatisch darauf zu. Die Gefahr ist groß, dass ich genau dahin fahre, wo ich eben nicht hin will, weil ich dahin gucke. Wenn ein Stein im Weg liegt, darf ich nicht auf den Stein schauen. Sonst wächst die Gefahr, dass ich genau darüber fahre. Manche kennen das vielleicht auch vom Autofahren, gerade wenn man in einer engen Baustelle fährt. Wenn ich da nach rechts gucke an der engen Stelle und mir den LKW angucke, der neben mir fährt, dann ist eine ganz große Gefahr, dass ich das Lenkrad mit verreiße. Ich muss hingucken, wo ich hinfahren will. Fahr einfach hinter mir her, hat mein Freund gesagt. Schau nicht auf die Leitplanke. Folge mir nach, sagt Jesus. Du musst gar nicht auf die Leitplanke der Gebote schauen. Fahr mir einfach hinterher. Dann kommst du nicht mit dem alten Bund in Konflikt. Da ist eigentlich ein Automatismus. Wenn wir auf ihn schauen, versuchen, hinter ihm herzugehen in unserem Leben, dann müssen wir keine Angst vor diesen Gesetzen haben. Wenn wir auf Gott schauen und ihn als Ziel vor Augen haben, dann brauchen wir die Gebote nicht. Wir werden dann automatisch nach seinem Willen leben. Wenn Gott unser Herz erfüllt, dann entwickeln wir einen Lebensstil, der so nah an ihm dran ist, dass wir nur in seinem Sinne leben. Wenn er uns seine Gebote ins Herz legt, so wie Jeremia das sagt, dann müssen wir nicht darauf achten, ob wir gottgefällig leben. Dann richtet sich unser ganzes Leben auf ihn aus und wir können gar nicht anders. Die Bedingungen des alten Bundes werden also automatisch mit erfüllt, weil Gott die Voraussetzung dafür schafft. Er löst also den alten Bund nicht auf und sagt nicht, das, was ich euch damals als Gebote gegeben habe, das ist alles Blödsinn. Aber er übernimmt die Erfüllung dieses Bundes. Er legt das in uns rein, dass wir da keine Angst vor haben müssen, Fehler zu begehen. Er löst nicht den alten Bund auf, sondern er übernimmt zu der Bedingung, die er erfüllt, auch noch unsere Bedingung. Und wir dürfen ihn einfach unbeschwert lieben. Dann muss, wie in Vers 34 steht, keiner mehr den anderen auf Gott hinweisen oder ermahnen. Dann erkennt man Gott an unserem Handeln. Deshalb bremst euch nicht selbst aus, indem ihr immer nur auf die Leitplanken des Gesetzes schaut. Schaut auf Gott und dann gebt Gas, um ihm nachzufolgen. Das lohnt sich und das wird uns und unsere Welt verändern. Der dritte Gedanke. Ja, ich gebe zu, das funktioniert so scheinbar nicht ganz. Auf dem Motorrad musste ich auch manchmal korrigieren, weil ich nicht genau das gemacht habe, was mein vorausfahrender Freund gemacht hat. Wir können nicht so gut fahren, in Anführungszeichen, wir können nicht so gut leben wie Jesus. Und wir müssen auch nicht den Anspruch haben. Wir sind nicht Jesus. Aber der große Unterschied zum Motorradfahren, wo ich nachkorrigieren musste, ist hier, dass Gott selbst uns korrigieren möchte. Also im positiven Sinne, nicht hier hast du nochmal einen Fehler gemacht und das streiche ich dir rot an, sondern Gott will uns korrigieren im Sinne von helfen, das besser zu machen. Er bringt uns zurück auf den richtigen Weg, indem er uns vergibt. Das ist der neue Bund. Ich kann dann noch so viel probieren. Wenn er mir nicht hilft, werde ich nie zum Ziel kommen. Es ist noch nicht so, dass alle nach Gottes Willen leben, so wie es Jeremia beschreibt. Ich selbst tue das nicht, weil mein Herz noch nicht ganz erfüllt ist von seinem Gebot. Aber der neue Bund hat angefangen. Es ist noch nicht alles umgesetzt, aber er hat angefangen. Die Folgen dieses neuen Bundes sind noch nicht komplett sichtbar. Aber Gott hat gesagt, dass er die Umsetzung übernimmt. Wenn unser Herz noch nicht so voll von ihm ist, dass wir automatisch in seinem Sinne leben, dann können wir das nicht selbst ändern. Da können wir noch so viel herumprobieren. Da können wir nur bitten, dass er unser Herz noch mehr füllt. Der neue Bund geht allein von Gott aus. Wir können ihm nur glauben und ihn bitten, dass er unser Herz erfüllt. Ich kann mein Herz nicht selbst voller mit ihm machen. Genauso komisch, wie dieser Satz klingt, mein Herz voller mit ihm machen, genauso komisch ist der Gedanke eigentlich. Nur Gott kann das tun. Und ich bin sicher, er wird das irgendwann tun. Sein Zeitplan ist allerdings manchmal langsamer als meiner. Aber er wünscht sich nichts mehr, als dass wir ihn voll und ganz erkennen, so wie es im Predigtext steht. Und erkennen heißt dabei nicht nur, ihn zu sehen und zu sagen, ah, da ist Gott, oder ihn intellektuell zu verstehen, sondern das biblische Erkennen bedeutet eins werden mit ihm. Gott möchte mit uns eins werden. Und übrigens ist dieser Gedanke des neuen Bundes gar nicht so neu, also selbst zur Zeit von Jeremia nicht. Schon im Paradies wollte Gott eins sein mit den Menschen. Und er hat ihnen gesagt, esst nicht von diesem Baum, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Er wusste, dann würden sie erkennen, was zwischen ihnen und Gott steht. Aber sie aßen davon. Sie hatten die Erkenntnis und es stand etwas zwischen ihnen und Gott. Gottes eigentlicher Gedanke war, dass sich die Menschen keine Gedanken um Böse und Gut machen sollten. So wie im neuen Bund. Sie sollten einfach mit ihm zusammenleben. Die Gebote sollten für die Menschen eine Lebenshilfe sein. Aber sie haben sich an ihnen kaputt gearbeitet. Gott hat sogar noch die Möglichkeit des Opfers angeboten, um wieder klare Sache zwischen Mensch und Gott zu machen. Aber trotzdem haben es die Menschen nicht hinbekommen, unbeschwert mit Gott zu leben. Deshalb hat Gott den neuen Bund ins Leben gerufen. Wir dürfen unbeschwert leben, weil er unser Herz füllen und unsere Missetaten vergeben will. Das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Gott erneuert den Bund, den die Menschen gebrochen haben. Immer wieder ist er es, der die Initiative für uns ergreift. Und irgendwann wird Gott diese Verheißung komplett wahr werden lassen. Dann werden sich die Enden dieses roten Fadens treffen. Sie werden sich berühren und es wird, ja, der Kreis wird sich schließen. In einer paradiesähnlichen Situation werden wir dann leben. Eins sein mit Gott. Der rote Faden wird sich wie ein Kreis schließen und Gottes eigentlicher Plan, dass wir absolut unbeschwert mit ihm zusammenleben, wird sich erfüllen. Noch erleben wir davon nur einen Bruchteil. Aber das heißt nicht, dass wir krampfhaft daran arbeiten müssen, dass sich das ändert und dass sich das erfüllt. Sondern das heißt nur, dass wir uns von ihm füllen lassen dürfen. Und dann aus uns heraus, oder besser aus ihm heraus, leben können. Er schenkt uns die Freiheit dazu. Je mehr unser Herz von ihm gefüllt ist, desto mehr strahlen wir seine Liebe auf andere aus. Und ich wünsche mir von Gott, dass er bald seine Gebote ganz in unser Herz schreibt und dass wir dann ganz das leben, was Jeremia verheißen hat und was Jesus in uns begonnen hat. Kein zweiseitiger Bund, sondern Gottes Liebesgeschenk an uns. Das ist Gnade. Amen.